Ja, viele von euch wissen, dass ich seit 2 Jahren ungefähr wieder Schiedsrichter bin im Fußball. Und da gibt es manchmal so herausfordernde Spiele. Vor einem Jahr war ich auf dem Fußballplatz, 4. Liga. Und so 2 Spieler, etwa in meinem Alter, die waren während des ganzen Spiels nicht immer so ganz zufrieden mit mir. Das ist jetzt euphemistisch ausgedrückt. Also ich konnte irgendwann nicht mehr und ich musste eine gelbe Karte zeigen wegen Reklamieren. Und es ging dann weiter und als Schiedsrichter hat man so den Grundsatz, man hört das Gras nicht wachsen. Also vieles überhören, aber irgendwann so in der letzten Minute kam dieser eine Spieler, war nicht der Captain, wieder so auch wutend brannte auf mich zu, war überhaupt nicht zufrieden. Ich versuchte es, wie man das schön macht, das Schiedsrichter zuerst managen. Gelang mir nicht und irgendwann muss man dann ermahnen und dann, ich musste ihm dann die gelb-rote Karte zeigen, reklamieren. Er hatte sich so nicht im Griff und dann steht er so nahe an mich heran und sagte, was bist du von Beruf, dass du so einen Minderwert hast? Nun, ich habe ihm dann meinen Beruf nicht verraten. Ich habe das sehr professionell gelöst, oder man ist sich ja einiges gewohnt, kein Problem, sind Emotionen. Aber dann so in der Kabine, als ich alleine war, kam dann doch so die Frage, warum mache ich es eigentlich so? Wie steht es um meine Identität? Kann ich aus einem gesicherten Selbst heraus entscheiden? Vielleicht kennst du ähnliche Situationen. Du herausgefordert wirst, wo dir jemand sagt, wie schlimm du bist. Dich so richtig von oben herab behandelt und du fühlst dich wie Dreck. Nehme an, der eine oder andere hat schon so Momente erlebt. Ich glaube, genau in solche Situationen hinein spricht unser heutiger Predigttext aus Galater 5, Vers 26 heute zum Thema das Evangelium und unsere Beziehungen, hungrig nach Ehre. Galater 5, 26, da steht, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Paulus hat die Galater, das haben wir letzten Sonntag gehört in der Predigt von David Jani, gerade dazu ermutigt, ihr Fleisch zu kreuzigen. Sich vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen, sodass die Frucht des Geistes in uns wachsen kann. Und jetzt will Paulus zeigen, wie das Leben im Geist unsere Beziehungen verwandelt. Und das große Leitprinzip hier lautet, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Hier steht das Wort eitle Ehre. So hat Luther übersetzt, so steht es auch in der als wörtlich bekannten Elberfelder Übersetzung. Eitle Ehre ist im Griechischen ein Wort, ist ein zusammengesetztes Wort, kenodoxos. Besteht aus den Wortteilen kenos und doxo, doxa. Kenos heißt leer, also ohne Inhalt, leer. Und doxa, Ehre, Herrlichkeit, Gewicht. Also Paulus schreibt hier, lasst uns nicht nach der eigentlich leeren Ehre trachten. Oder wenn man sich so leer fühlt, ohne Ehre, inneres Gewicht, dann trachtet man nach dieser Ehre. Das ist eigentlich eine tiefe Verunsicherung, die da wie in uns drin ist. Eine Verunsicherung in der Identität. Wer bin ich eigentlich? Bin ich jemand? Bin ich wertvoll? Wer bin ich? Und jetzt muss ich mir wie zusprechen, du bist etwas wert. So. Und wie mache ich das? Indem ich mich mit anderen Menschen vergleiche. Warum vergleichen wir uns so gerne als Menschen? Ja, weil wir gerne gut dastehen. Oder ich vergleiche mich mit den anderen in der Hoffnung, dass ich besser bin als die anderen. Oder weniger schlimm. Das ist ja manchmal auch noch ein gutes Gefühl, wenn man merkt, ja, ich bin schon nicht ganz perfekt, aber es gibt da noch viel Schlimmere als mich. Und so trachten wir nach dieser eitlen Ehre, indem wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Und wenn wir dann merken, wir sind besser oder schlechter, dann leiten wir daraus unseren Wert, unsere Ehre ab. Aber Paulus sagt, das ist eigentlich eine leere Ehre, die wir aus dem Vergleichen mit anderen bekommen. Denn was ist, wenn ich jetzt merke, ich bin tatsächlich besser als die anderen? Ja, dann bläst mich dieser Ehrhunger auf. Ich bin aufgeblasen, stolz. Ich bin besser. Und was ist, wenn ich merke, ich bin schlechter als die anderen? Ja, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Bin am Boden zerstört. Im einen Fall fühle ich mich als Sieger und im anderen Fall als Loser, als Verlierer. Das Vergleichen, es führt dazu, dass ich mich überlegen oder unterlegen fühle. Das Trachten nach leerer Ehre ist im Grunde einfach eine Ehrsucht, eine Suche nach Ehre. Jede Sucht ist ja im Grunde eine Suche nach etwas, was mein Innerstes erfüllt, eine Suche nach etwas, was meine Leere füllt. Und die Ehrsucht, da suche ich etwas, was mir Wert verleiht. Ich möchte Wert haben, den ich im Moment vielleicht nicht so habe. Ich möchte mein inneres Loch füllen. Und jetzt schreibt Paulus, wo führt denn das hin, wenn ich nach dieser eitlen Ehre trachte? Es führt dazu, dass ich andere herausfordere oder beneide. Herausfordern ist typisch für den, der sich stark fühlt, der sich überlegen fühlt. Ich fordere heraus. Beneiden ist typisch für den, der sich unterlegen fühlt, der sich schwach fühlt. Herausfordern wörtlich, prokaleomai meint jemanden zu einem Wettkampf herausfordern. Fordere dich auf, denn ich denke, ich bin stärker als du. Und das Phtoneo, das Beneiden, meint irgendetwas zu wollen, was ich rechtmäßig im Moment nicht habe. Etwas haben wollen, was uns rechtmäßig nicht gehört. Oder wünschen, dass der andere es nicht hat. Oder vielleicht hat der andere ein wunderschönes Haus, aber ich habe nur eine Mietwohnung. Ich denke, ich hätte auch so gerne und so. Und eigentlich, nein, warum hat er das? Und man beneidet ihn. Und wenn er dann Probleme hat mit seinem Haus und die Heizung erneuern muss, dann denke ich, ja, selber schuld, das geht doch recht. Hättest halt auch besser nur eine Mietwohnung. Das ist Neid. Oder vielleicht auch Neid, ein neues Auto. Ja, wir haben jetzt ein neues Auto, aber wir müssen nicht neidisch sein. Ich hätte lieber noch das alte, das wir... Ja, Geschichte für sich, Stress die letzten 2 Wochen. Ja. Und vielleicht ist man neidisch, iPhone 15 ist, glaube ich, neu auf dem Markt, aber ich habe keine, 16, ja, aber iPhone ist eh nichts für mich. Jedenfalls, man ist vielleicht neidisch, ich bin überall, also kauf das iPhone, selber schuld, ich kauf's nicht. Aber vielleicht ist man so neidisch auf dem Schulhausplatz, weil der andere, wie konnte er, der hat halt reiche Eltern und ich habe noch nicht mal ein Handy. Ja, und später, wenn man erwachsen ist, ist vielleicht ein bisschen erwachsener dieser Gefühle. Wenn man jemand sagt, wir sind dann nicht mehr neidisch, wir fragen uns nur, wie der andere sich leisten konnte. Ja, das ist Neid. Man kann aber auch neidisch sein auf eine Stellung, die jemand hat. Vielleicht ist da jemand der Chef und ich bin es nicht. Besonders schwierig ist es doch dann, wenn man im gleichen Team war und dann wird plötzlich jemand zum Chef. Ich habe schon gehört, das ist für beide ganz schwierig. Für den, der nicht zum Chef wurde, wie derjenige, der jetzt neue Position hat und eigentlich fast nicht weiß, wie er muss es auch verantworten können, oder? Er muss leiten und führen, ganz schwierig. Und das kann auch in der Gemeinde geschehen. Ich meine, wir haben in unserer Gemeinde in meinen Augen zu wenig, die Hauptleiter sein wollen. Aber vielleicht gibt es trotzdem jemanden, der denkt, warum ich nicht? Warum ich nicht? Warum, vorher waren wir im gleichen Team, warum wird jetzt die angefragt und nicht ich? Neid. Man kann auch neidisch sein auf eine Situation, in der man drin ist. Vielleicht wärst du gerne verheiratet und bist neidisch auf diejenigen, die einen Partner haben. Und vielleicht bist du verheiratet und bist neidisch auf die, die keinen Partner haben. Und vielleicht hättest du gerne Kinder und bist neidisch auf diejenigen, die Kinder haben können. Und vielleicht hast du Kinder und dann bist du wieder neidisch auf diejenigen, die keine Kinder haben, weil du auch gerne mal diese Freiheit hättest. Ja, genau. Man kann darüber lächeln, aber vielleicht tief drin merkt man, dass man oft nicht zufrieden ist mit der Situation, in der man gerade drin ist. Man hätte so gerne es anders, bis man es anders hat, dann hätte man es gerne wieder anders. Herausfordern und beneiden sind zwei Wörter, die unterschiedliche Erscheinungsformen bezeichnen, die aber eigentlich beide aus der leeren Ehre folgen. Also die Wurzel dieser beiden Verhaltensweisen ist die tiefe Verunsicherung in meinem Selbst. Wer bin ich? Herausfordernd typisch für den, der sich überlegen fühlt, beneidend typisch für den, der sich unterlegen fühlt. Herausforderer schauen auf vermeintlich Schwächere herab, Neider zu vermeintlich Stärkeren hoch. Man könnte dafür heute auch andere Begriffe verwenden. Vielleicht sprechen wir heute im Umgang eher mit Provokateuren und mit solchen, die Minderwertigkeitskomplexe haben. Vielleicht hier eher mit stolzen, prahlenden, überheblichen Menschen. Und hier denken wir an solche, die eine Minderwertigkeit spüren. Beide aber kreisen sich um sich selbst. Beide um die leere Ehre. Beide bekommen ihren Wert auf Kosten des anderen. Beide suchen ihre Identität darin, dass sie besser sind als der andere. Beide wollen stolz auf sich sein können. Der einzige Unterschied ist darin, der Unterlegene, der mit Minderwertigkeitskomplexen, der hat das Spiel verloren. Und derjenige, der herausfordert, hat das Spiel im Moment gerade gewonnen. Aber der Herausforderer muss ständig wieder gewinnen. Und er muss darum ständig wieder herausfordern, um herauszufinden, ob er wirklich noch der Sieger ist oder ob ihm der Sieg nun nicht schon entgleitet ist. In der Praxis ist natürlich oft so, dass wir im einen Bereich sind wir die Herausforderer, in einem anderen Bereich die Neider. Und so geht das in unserem Leben oft hin und her. Sowohl Minderwertigkeitskomplexe als auch Überlegenheitskomplexe entspringen also der gleichen Wurzel, einer tiefen Verunsicherung. Wer bin ich? Meine Identität. Sind einfach zwei verschiedene Varianten des gleichen Wunsches, nämlich Ehre zu bekommen und sich vollwertig zu fühlen. Ich könnte diesen Vers auch anders formulieren, so wie das ein Ausleger vorgeschlagen hat. Könnte man hier wie sinngemäß übersetzen: Lasst euren Hunger nach Ehre nicht dazu führen, dass ihr die Menschen verachtet oder beneidet. Ich möchte euch eine provokative Frage heute mitgeben, für jeden ganz persönlich zu beantworten. Bist du eher ein Provokator oder ein Neider? Wahrscheinlich sind wir eine Mischung von beidem. Und doch könnte man vielleicht sagen, die einen Menschen neigen eher so zur provokativen Sorte und die anderen gehören vielleicht eher so zur neidenden Sorte, beneidenden Sorte. Ein paar Fragen, die habe ich nicht selbst natürlich formuliert, die habe ich so abgeschrieben, aus einer wunderbaren Auslegung zu diesem Bibeltext, die uns helfen können herauszufinden, bin ich eher ein Provokateur oder ein Neider. Erste Frage, neige ich zum Explodieren oder zum großen Schweigen? Es gibt ja so die typischen Reaktionen auf Gefahrenmomente. Nimm da in der Psychologie das Beispiel des Löwen in der Wüste. Er steht vor dir. Was machst du jetzt? Fight, flight or freeze? Ja, wahrscheinlich in diesem Moment freeze, erstarren. Also typische Reaktionsarten von Menschen sind, ich kämpfe oder ich fliehe oder ich erstarre und werde handlungsunfähig. Und solche Momente kennt ein Leiter immer wieder. Wir haben viele Leiter unter uns, oder? Vielleicht leitest du deine Familie, vielleicht in der Firma, im Business, vielleicht in der Gemeinde. Und da gibt es immer so Momente, oder, wo man wie so angegriffen wird. Oder wer sich einsetzt, setzt sich aus. Man setzt sich aus, wenn es gelingt, dem Neid und wenn es nicht gelingt, dem Spott. Das heißt leiten. Wenn es nicht gelingt, das wissen es alle besser, man hätte es so machen können und war mir von Anfang an klar, dass das nicht funktioniert und so. Und wenn es gelingt, ja, dann ist man noch neidisch. Und jetzt erlebt man das so als Leiter und würde am liebsten vielleicht alles hinschmeißen. Oder, ja, denen zeige ich, wer ich bin. Oder? Zwei verschiedene Reaktionen. Wie reagierst du so? Du merkst, vielleicht ist das ganz, ganz subtil. Du sagst es niemandem, aber denkst du, also, wenn man so mit mir umgeht, dann weiß ich halt nicht, ob ich unter diesen Bedingungen noch überhaupt noch dabei sein will. So. Wohin neigst du? Zweite Frage. Bin ich jemand, der gern Streit anfängt oder vermeide ich jede Konfrontation? So aus einer ungesunden Harmoniesucht. Neige ich dazu, andere fertig zu machen oder machen bestimmte Leute mich ängstlich und verlegen? Und sich mal überlegen. Einen Fall, ich bin eher ein Provokateur, im anderen Fall könnte ich dazu hingeneigt sein, andere zu beneiden. Oder werde ich, wenn ich kritisiert werde, heftig und gehe zum Gegenangriff über? Oder gehe ich in die Defensive, entschuldige mich und ziehe den Schwanz ein? Ich hatte letzten Sonntag ein ganz besonderes Erlebnis in der Predigt, in der ich hielt, in einer anderen Gemeinde. Ich bin ja dankbar, ist mir das von unseren Gemeindeleuten noch nie passiert. Aber da hat jemand mich während der Predigt korrigiert. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen hineingerufen, sondern so richtig klar, krass, oder? Aber wer es wissen will, ich könnte euch den Hintergrund noch erzählen. Ich könnte mich da auch verteidigen, mache ich jetzt nicht. Jedenfalls, er war nicht zufrieden. Habe ihn dann gebeten, mich doch noch fertig predigen zu lassen, weil ich glaube, wir werden am Schluss am gleichen Punkt landen. Jedenfalls kommt er nach der Predigt auf mich zu, voll so wutentbrannt und überhaupt nicht zufrieden. Und er hat mir einen Bibeltext um den anderen um die Ohren gehauen und mir gesagt, ich habe das Evangelium nicht verstanden, ich wäre noch im alten Bund und alles Mögliche. So, stehe ich da beim Ausgang, ich sollte die Leute verabschieden. Ja, gute Frage in diesem Moment, was würde ich jetzt am liebsten tun? Ja, wer mich kennt, weiß es. Muss ich oft denken, was der sich erlaubt, würde ich nie tun oder eher so, was der schafft, könnte ich nie schaffen. Auch so Fragen. Da hat jeder für sich so eine Antwort gefunden. Jetzt habe ich lange problematisiert. Ich finde es so schön, können wir in unserer Predigt, in unserer Predigtserie vor allem auch aufs Evangelium hinweisen. Und das ist so wunderbar, diese Botschaft vom Evangelium, dass der Heilige Geist in uns das Evangelium so zur Anwendung bringen möchte, dass es genau Auswirkungen hat, auch auf Beziehungen. Der Heilige Geist nämlich schafft in uns ein ganz neues Selbstbild, das nicht auf dem Vergleichen mit anderen beruht. Also mein Selbstbild, das ich von mir haben kann durchs Evangelium, ist nicht durchs Vergleichen, sondern aufgrund von dem, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Das ist das Evangelium. Gott hat alles für uns getan. Oder das Problem ist ja, dass wir Menschen, so wie wir natürlicherweise leben, vor diesem heiligen, herrlichen, ewigen Gott nicht bestehen können. Unmöglich. Denn wir tun so oft nicht, was Gott will. Und wir tun so oft, was Gott nicht will. Also beides. Wir könnten noch so viel mehr Gutes tun und wir tun es nicht. Und dann tun wir manchmal auch Dinge, die nicht so gut sind. Und dieser heilige, herrliche, ewige Gott kann keine Gemeinschaft haben mit uns so. Und jetzt erfahren wir im Evangelium, dass Gott in Jesus Christus für uns das absolut perfekte Leben gelebt hat. So wie wir eigentlich leben müssten. Und dann starb Jesus am Kreuz von Golgatha und nahm die Strafe auf sich, die wir verdient hätten. Für wie wir handeln, wie wir reden, wie wir denken. Jesus nahm die Strafe auf sich. Er ist gestorben, er hat den vollen Zorn Gottes getragen. Das sind wir uns vielleicht gar nicht bewusst. Aber wenn wir nicht so leben, wie es Gott gefällt, wenn wir einander beneiden, herausfordern, das weckt den Zorn Gottes. Ein bisschen kann ich das nachvollziehen, wenn meine Kinder einander herausfordern. Nicht, dass das vorkäme, mehr als 1000 Mal pro Tag, aber so viel vielleicht schon. Nein, jetzt übertrieben. Aber ich habe wirklich den Eindruck, die können jetzt die ganze Zeit einander nur herausfordern und beneiden. Warum darf der und ich nicht? Und ja, und so. Ja, wer Kinder hat, kennt das wahrscheinlich, oder? Und das weckt manchmal in mir so einen Zorn. Ich denke, immer für die Person, die da drunter kommt. Und ich glaube, so kann es Gott auch gehen. Wenn wir einander herausfordern, einander beneiden, aber Gott hat noch viel, einen heiligeren, herrlicheren Zorn. Und dieser Zorn, den Gott über uns hat, hat Jesus am Kreuz getragen. Erduldet. Ist dann auferstanden. Und wir dürfen jetzt unsere Sünden Jesus bekennen, in ihm glauben, als unseren Herrn annehmen. Und dann schaut uns Gott so an, als hätten wir nie gesündigt. Schaut uns so an, wie Jesus ist. Gott schaut uns so an, wie wir mal sein werden in Ewigkeit. Das ist das Evangelium. Und dieses Evangelium, wenn wir das glauben und immer noch mehr glauben, dann macht uns diese Botschaft zutiefst demütig und mutig. Demütig und mutig. Diese Botschaft macht uns zutiefst demütig. Denn diese Botschaft sagt mir, du hast es nicht geschafft. Deine Leistung reicht nicht, um vor Gott bestehen zu können. Diese Botschaft sagt mir, wegen mir hängt Jesus da am Kreuz. Ich habe ihn mit meinen Worten, mit meinen Gedanken, mit meinen Taten ans Kreuz gebracht. Wegen mir hat er seine Hände durchbohren lassen, seine Füße, ließ sich schlagen, eine Dornenkrone aufsetzen. Wegen mir. Ich das verstehe, macht das zutiefst demütig. So demütigend zu erfassen, wer bin ich von Natur aus? Ein großer Sünder, der es nicht geschafft hat. So demütigend. Und gleichzeitig macht das mich unglaublich mutig und zuversichtlich, weil das Evangelium mir mitteilt, aber Jesus wollte für mich sterben, weil er mich so sehr liebt. Was ist das für eine Ehre, die ich da bekomme, dass der unendliche Gott, der Größte im Universum, wegen mir sterben wollte. Macht so mutig, so zuversichtlich. Das Evangelium sagt mir, ich bin geliebt vom Höchsten, geliebt, angenommen, geehrt vom Einzigen im Universum, der wirklich zählt. Das Evangelium gibt mir also eine Zuversicht, einen Mut und eine Demut zugleich. Und ich wüsste nichts außer dem Evangelium, was beides gleichzeitig bewirkt. Nehmen wir das Gegenteil vom Evangelium. Meine Leistung, die zählt. Das Gegenteil vom Evangelium ist Leistung. Ich muss. Werkgerechtigkeit. Stellt euch mal vor, wenn wir müssten, das macht uns vielleicht unglaublich mutig, wenn wir es schaffen. Wir merken im Vergleichen mit anderen, ich bin besser. Ja, wenn Gott mich nicht in den Himmel hineinlässt, wen dann? So. Das macht so mutig, aber überhaupt nicht demütig. Und was, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich versage, dann macht es mich zutiefst demütig. Schaff's nicht, aber überhaupt nicht mutig. Das Evangelium macht mich beides zugleich. Mutig und demütig. Jetzt ganz praktisch. Wie geht jetzt das? Das Evangelium ist irgendwie eine abstrakte Sache, oder? Trotz allem. Wie geht es ganz praktisch jetzt für mich? Nun, ganz praktisch, wenn du in einer Situation bist, die dich unglaublich herausfordert, dann greife zum Evangelium und predige dir das Evangelium selbst vor. Mach ein Beispiel. Jemand überfährt dich. Jemand sieht auf dich herab. Du fühlst dich behandelt wie Dreck. Jemand sagt dir, was für ein schlimmer Mensch du bist. Jetzt greife zum Evangelium und sage dir, was die andere Person über mich denkt, ist im Moment gar nicht entscheidend. Nicht entscheidend. Mein Wert, den ich habe, wird nicht beeinflusst vom Schmutz, der mir jetzt hier angeworfen wird. Mein Wert, den ich habe, ist in Christus begründet. Ist egal, was die andere Person jetzt über mich sagt, über mich denkt. Es gibt nur eine Meinung, die wirklich wichtig ist, die wirklich zählt. Und das ist das Ja von Jesus Christus. Das ist meine Gerechtigkeit. Auch nicht mein Ja zu mir, das Ja von Jesus Christus. Oder ein anderes Beispiel. Ich sehe auf andere herab. Kann auch passieren. Nehme ein Beispiel aus der jüngsten Geschichte. Es gab ja da so eine junge Frau kürzlich, die hat so auf ein Bild geschossen. Ja, die ganze Schweiz empört sich. Klar, geht gar nicht, sind wir uns einig. Aber wenn ich jetzt das Evangelium mir vorpredige, dann merke ich plötzlich, diese junge Frau ist genauso von Natur aus ein Sünder, der die Gnade nicht verdient wie ich. Ich bin genauso ein Sünder, der die Gnade von Natur aus nicht verdient hat, der die Liebe von Jesus Christus nicht verdient hat wie dieser Mensch. Und das verändert auch unser Bild anderen gegenüber. Es macht uns also zugleich zutiefst mutig, aber auch demütig. Ich habe seit längerem in meiner Bibel so ein kleines Blatt, meine neue Identität. Blende es euch ein. Habe ich auch schon in Predigten eingeblendet. Kurs im Glauben wachsen, schauen wir das dann genauer jeweils an. Ich habe gedacht, ich finde das so wichtig, die neue Identität in Christus, die wir haben als Gläubige. Ich habe es mir ausgedruckt und ich mache es jetzt jeweils so, dass ich so in meiner persönlichen Gebetsliturgie jeden Tag, nachdem ich ein Kapitel in der Bibel gelesen habe, auch noch einen, zwei, drei Punkte herausnehme und dann in ein Gebet verwandeln. Zum Beispiel sage ich, Jesus, danke, dass ich so geliebt bin von dir. Oder Gott, danke, dass ich erlöst bin vom Fluch des alttestamentlichen Gesetzes. Oder Gott, danke, dass ich in Jesus Christus bin und er in mir. Danke, dass ich dem Gott gehöre, der gerne hilft und mir gerne Gutes gibt. Oder ich sage auch, ja, ich werde weiterhin vom Satan zur Sünde versucht. Aber ich habe in Jesus Christus einen Fürsprecher bei Gott. Stehe in und unter der Gnade Gottes. Ich habe Grenzen und Schwächen, ja. Aber mein Gott ist allmächtig. Und am Schluss werde ich bei Jesus ankommen, im Himmel mich herrlich freuen können. Jesus, danke, dass ich durch dich ein neues Leben, eine neue Identität habe. Jeden Tag so ein, zwei, drei Sätze. Und ich habe gemerkt für mich, das verändert auch etwas. Meinem Selbstbild. Ich so unterwegs bin, in meinem Alltag, ich plötzlich merke, es ist jetzt nicht entscheidend, was andere über mich denken. Es ist aber auch nicht entscheidend, was ich über mich denke. Entscheidend ist, was Gott über mich denkt. Wer ich bin in ihm. Und so geht mir jetzt die eine oder andere sehr herausfordernde Situation in meinem Leben durch den Kopf. Und ich habe so überlegt, das Ganze ist ja abstrakt, ich versuche es praktisch zu machen, könnte ich es noch veranschaulichen mit einem Beispiel aus meinem Leben? Dann sind mir ganz viele Beispiele in den Sinn gekommen, aber bei diesem Thema ist es gar nicht so einfach, homiletisch betrachtet ein gutes Beispiel zu finden, bei dem der andere nicht total schlecht wegkommt oder ich zu gut wegkomme. Ist ja auch ein Problem, oder? Im Nachhinein verklären wir gerne unser Verhalten. Oder wir entschuldigen es. Und meine Sicht ist sowieso immer ein bisschen anders wie die andere. Oder ist gar nicht so einfach, das möchte ich einfach vorweg schicken. Wenn ich jetzt doch ein Beispiel euch erwähne zur Veranschaulichung. Ja, ich habe es mit meinem Sohn abgesprochen. Aber vielleicht können sich einige von euch noch so an die Predigt vor bald 3 Jahren erinnern, wo ich mal erzählt habe von einer Begebenheit bei uns zu Hause, als es drunter und drüber ging. Oder? Mein Sohn hatte so einen richtigen Austicker, hat so das Kissen vom Sofa genommen, durch die ganze Wohnung geschleudert, so hässig war er. Und es traf meinen Kaffee, Mittagspause und so. Boah, alles ran so über den Tisch, so durch die Ritzen. Meine Frau war damals im Nebenzimmer so am Wickeln unseres jüngsten Sohnes damals, das ist schon lange her, so auf dem Boden hat sie ihn gewickelt, sie hört meinen Schrei, wie ich laut werde. Ja, sie kommt sofort, lässt den anderen Sohn dort liegen und dann hilft sie so zu putzen und ich versuche den Sohn zu beruhigen und wir schreien uns an und es gelingt mir überhaupt nicht und plötzlich hören wir so aus dem Nebenzimmer, Gacki. Wir gehen hin und sehen, ja, Gacki auf dem ganzen Boden schon verteilt. Ich werde noch wütender und in diesem Moment habe ich Gefühle in mir, die kannte ich Minuten vorher nur aus der Theorie. Und ich habe gemerkt, was ich da jeweils predige, ist wirklich wahr. Ich bin zu allem fähig, immer noch. Zum Glück gibt es Schranken und ich mache nicht alles, auch in diesem Moment. Ich habe glücklicherweise nicht alles getan, was ich da hätte tun wollen, aber ich war sehr laut. Jedenfalls, es hat sich dann beruhigt, eine Stunde später, Ben ist bei mir auf dem Schoß. Wir reden über das Ganze, ist völlig ruhig und er sagt, ich kann manchmal einfach fast nicht anders so. Und ich sage, komm, wir beten um Veränderung deines Herzens und ich habe gebetet. Und in diesem Moment, als ich so betete, dass Jesus das Herz meines Sohnes verändert, kommt mir so der Gedanke, ja und dein Herz? Ja, was waren da für Gedanken gerade vorher so? Jetzt kommen mir die Tränen. Wir weinen da zusammen. Ich merke, ja, ist auch bei mir nicht alles so, wie ich es mir wünsche. Dann vor einem Jahr, so fast 2 Jahre später, sind wir zusammen in Italien in den Ferien. Am Strand, wieder so ein heftiger Austicker nach längerem meines Sohnes. Wir sind da im Wasser, er beschmeißt mich mit Sand, er schmeißt mir die schlimmsten Wörter an den Kopf, die er kannte. Und wer Kinder hat im schulpflichtigen Alter, weiß, die Kinder kennen viele Wörter, die ganz schlimm sind. Unglaublich, was ich. Und dann oder so mein Stolz, der jetzt verletzt wird. So. Wie gehst du mit mir um? So. Und da noch gefühlt 100 Leute am Strand, die uns jetzt beobachten. Und so in diesem Moment so der Gedanke, es ist jetzt egal, was dein Sohn über dich denkt. Es ist auch egal, was diese Leute über dich denken. Du brauchst keinen Vorzeigesohn. Du brauchst keine Vorzeigefamilie zu sein. Ist egal. Entscheidend ist nur, was der Einzige im Universum, dessen Meinung wirklich zählt, was der denkt, was Gott über mich denkt. Und seine Meinung über mich ändert sich nicht daran, was mein Sohn mir jetzt gesagt hat, was er dann später sowieso bereut, was er mir gesagt hat, ja, war bis jetzt immer so. Es zählt auch nicht, was die Leute jetzt gerade denken, auch die aus unserer Gemeinde, die das miterlebt haben, spielt auch keine Rolle. Und entscheidend ist auch nicht, was ich jetzt über mich denke. Und es ist auch nicht mal entscheidend, wie ich jetzt reagiere. Und ich muss euch leider gestehen, ich habe da auch nicht perfekt reagiert in diesem Moment. Aber auch das ändert nichts an meinem Wert. Das gibt eine unglaubliche Gelassenheit im Ganzen. So eine innere Freiheit. Wir sehen also, das Evangelium hat praktische Auswirkungen, sogar auf die Erziehung, auch auf alle anderen Beziehungen. Das Evangelium sagt mir, es ist eigentlich letztlich nicht so entscheidend, was andere über dich denken. Klar, wir wollen demütig sein. Manchmal möchte uns Gott auch etwas sagen durch den anderen, klar. Geht da nicht um Stolz. Aber eigentlich ist nicht entscheidend, was der andere über mich denkt. Ist auch nicht entscheidend, was ich selbst über mich denke. Die einzige Meinung im Universum über mich, die wirklich zählt, ist die von Gott. Und jetzt noch etwas zum Schluss, so eine Anfügung zum Ganzen, mir noch wichtig ist. So in Anlehnung an die Predigt von letztem Sonntag. Vielleicht sitzt du jetzt da und merkst, oh ja, ich fühle mich eher schwach, ich beneide darum gerne. Oder vielleicht denkst du, ja, ich bin stark so, ich fühle mich stark und darum fordere ich die anderen heraus und schlage auch mal mit dem Faust auf den Tisch, um zu zeigen, dass ich und so. Und jetzt merkst du, es kommt eigentlich beides aus einer tiefen Verunsicherung des Selbst, der Identität. Und jetzt denkst du, jetzt habe ich das erkannt. Und wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Morgen ist es immer noch gleich. Wenn wir das erkennen, das Evangelium, dann entsteht Frucht in uns und wir sehen das Wachstum nicht. Das haben wir letzten Sonntag gelernt. Vielleicht merkst du jetzt, da gibt es ein Problem und du weißt noch gar nicht, wie du es lösen kannst. Ja, darum ist es so wichtig, dass wir aus dem Evangelium leben. Immer wieder Buße tun, aufstehen, weitergehen, uns dem Evangelium aussetzen, uns selbst predigen, es in der Predigt hören. Das ist das wunderbare Evangelium. Und Jesus, ich danke dir, dass du für uns gelebt hast. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass dieses Evangelium, was du für uns getan hast, uns zugleich so demütig macht, aber auch so zuversichtlich, so mutig. Und ich wünsche mir für mich, dass ich noch viel, viel tiefer erfassen kann, wer ich in dir bin. Und dass es nicht entscheidend ist, was jetzt andere denken über mich. Aber es ist auch nicht entscheidend, was ich über mich denke. Entscheidend ist, was du über uns denkst. Und so wünsche ich mir für unsere Gemeinde, für jeden Einzelnen, dass das Evangelium noch viel, viel tiefer in unser Herz dringen kann. Und es unsere Beziehungen grundlegend verändert. Unter uns, aber auch zu unseren Mitmenschen, Nachbarn, Arbeitskollegen, in der Familie. Jesus, dass wir nicht nach der Ehre hungern müssen, sondern die Ehre bei dir haben dürfen. Amen.